Radl Info. Zeitsprung.
Vor 100 Jahren fand in Thüringen die erste marxistische Arbeitswoche statt. Aus dieser Arbeitswoche entstand in Frankfurt das Institut für Sozialforschung, die sogenannte Frankfurter Schule. Adorno, Horkheimer, Habermas, viele große Namen der Philosophie haben im Verlauf des letzten Jahrhunderts an diesem Institut gewirkt. Über dieses 100-jährige Jubiläum der marxistischen Arbeitswoche hat Sarah Heinzmann mit Alex Demirovic gesprochen. Er ist Gesellschaftswissenschaftler und war als Professor an der Goethe-Universität in Frankfurt und an der Universität Basel tätig.
Alex Demirovic, vor 100 Jahren fand die sogenannte erste marxistische Arbeitswoche statt. Anlässlich von diesem 100-jährigen Jubiläum der marxistischen Arbeitswoche wollen wir heute über die bewegte Geschichte des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt reden, die sogenannte Frankfurter Schule. Herr Demirovic, können Sie darlegen, wo genau lag vor 100 Jahren im Mai 1923 die Motivation, sich mit dem Marxismus auseinanderzusetzen?
Ja, also die Gründung des Instituts für Sozialforschung war ja Ergebnis einer bitteren Erfahrung. Es gab nach dem Ersten Weltkrieg die Zurückführung der deutschen Wirtschaft von der Kriegswirtschaft in eine normale Zivilwirtschaft. Und die Idee war, dass das eigentlich dazu führen könnte, die Wirtschaft zu sozialisieren. Also die kriegstreibende Wirtschaft, Kohle, Stahl, Eisen, Rüstung. Und dieses Sozialisierungsprojekt ist gescheitert. Und der Felix Weil und Karl Korsch hatten den Eindruck, so geht es nicht. Und man muss darüber nachdenken. Also eine Art undogmatischen Marxismus, der parteiunabhängig ist von SPD, also Sozialdemokratie und kommunistischer Partei, und eine eigene neue Sozialisierungsdiskussion führen, weil die Arbeiterbewegung auf diese Herausforderung der Sozialisierung überhaupt nicht vorbereitet war. Das sollte mit dem Institut für Sozialforschung dann zum Gegenstand der Forschung gemacht werden.
Diese marxistische Arbeitswoche steht also in einem sehr engen Zusammenhang mit der Geschichte des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt, eben auch die Frankfurter Schule genannt. Ja. Im Zentrum des Schaffens dieses Frankfurter Instituts steht die sogenannte kritische Theorie. Herr Demirovic, mit was für Inhalten befasst sich die kritische Theorie zu der damaligen Zeit vor allem?
Man muss mehrere Phasen unterscheiden. Die erste Phase unter dem Direktor Karl Grünberg. Karl Grünberg war ein österreichischer Marxist, der sich seinen Namen gemacht hat mit Agrargeschichte. Also ein Agrarhistoriker. Und dann wurden viele Studien gemacht zur Krise des Kapitalismus, zur Entwicklung von Planung, Plansystemen in der Sowjetunion, zu Krisen im Weltkapitalismus. Das waren so die ersten großen Studien. Karl Wittvogel hat eine große Studie über die China und die Wasserproblematik in China vorgelegt. Das war so die erste Phase bis Ende der 20er Jahre. Und dann wurde Horkheimer Direktor des Instituts und dann wurde sehr stark in den Blick genommen, warum orientieren sich so viele Menschen gegen ihr Interesse am Nationalsozialismus. Das war eine wichtige Überlegung, dass der Nationalsozialismus rassistisch ist, aggressiv, ja, kriegsfördernd, also eigentlich den Interessen von Menschen entgegensteht. Und warum sind die bereit, sich dafür zu engagieren und zu mobilisieren? Und das wurde versucht mit ökonomischen Mitteln, aber auch vor allen Dingen mit familiensoziologischen Forschungen dann zu unterstützen, weil man die Überlegung hatte, dass es eine individuelle Bereitschaft der Individuen geben muss, sich dem anzuschließen. Also hat man die sozialpsychologische Verfassung von Individuen sich angesehen und umfangreich zur Entwicklung von Familie, von Sexualität, von Autoritätsbindung von Personen, von Individuen gearbeitet.
Auf diese Schriften zum Nationalsozialismus, gerade auch mit der Dialektik der Aufklärung, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Ja. Reden wir doch zuerst mal über die Geschichte des Frankfurter Institutes während des Nationalsozialismus. Das Institut für Sozialforschung in Frankfurt war ein linkes Institut, an dem marxistische Theorien diskutiert wurden. Das war natürlich überhaupt nicht gern gesehen in dem nationalsozialistischen Deutschland der 1930er Jahre. Herr Demirovic, was hatte der Nationalsozialismus für Auswirkungen auf das Schaffen des Institutes?
Naja, Sie sprechen es ja direkt an. Das Institut war ja natürlich, also die Mitarbeiter des Instituts waren ja vorgewarnt, ja, durch die davor schon stattfindenden autoritären Entwicklungen. Und vorsorglich wurden andere Institutsfilialen eröffnet, ja, also insbesondere in Genf bei der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Und es wurde auch Stiftungsvermögen dann schon ins Ausland gebracht. Und tatsächlich ist Horkheimer dann unmittelbar nach dem Regierungsantritt von Hitler als Reichskanzler dann in die Schweiz gegangen. Also als Direktor. Das Institut wurde dann eben über Genf und Amsterdam und Paris in mehreren Schritten nach New York verlagert. Also es gab dann Zweigstellen weiterhin in Genf, in Paris. Und dann wurde eben, wenn man so will, das Institut in New York an der Columbia University angesiedelt. Also für Horkheimer selbst, der ging nicht mehr nach Deutschland, also ging dann die ersten Wochen noch nach Deutschland zurück, aber es war klar, dass er dann auch Gefahr lief, verhaftet zu werden. Adorno wiederum hat dann versucht, noch in England zu promovieren. Der ist regelmäßig zwischen England und Deutschland hin und her gefahren. Die Frau von Adorno, Gretel Kaplus, hat ja in Berlin ein Unternehmen geleitet. Adorno also ist so hin und her gefahren und dann erst später, 36, dann ins Exil gegangen. Das waren sozusagen fließende Übergänge. Andere wie Leo Löwenthal oder Friedrich Pollock sind dann auch schon mit Horkheimer früh in die USA gegangen, genauso Marcuse. Ja, und dann gab es eben als gemeinsamen Ort des Instituts eben New York. Also die meisten sind direkt unmittelbar ins Exil gegangen, einige dann eher zeitverzögert.
Vielen herzlichen Dank. Sie haben jetzt schon davor die Denker Adorno und Horkheimer angesprochen. Diese Konfrontation und auch Marginalisierung durch den Nationalsozialismus hat das Institut aber nicht nur geografisch geprägt, sondern auch inhaltlich. 1944 haben Theodor Adorno und Max Horkheimer das Werk Dialektik der Aufklärung herausgebracht. Sie befassen sich darin mit der Frage, wie es in einer scheinbar so aufgeklärten Neuzeit zu einem so grausamen Verbrechen wie der Shoah kommen konnte. Die Dialektik der Aufklärung ist eines der berühmtesten Werke der kritischen Theorie. Worin genau liegt die Bedeutung dieses Werkes?
Ja, Sie haben das schon eigentlich ganz gut angedeutet. Das Buch ist ja geprägt von einer sehr grundsätzlichen Überlegung. Die moderne bürgerliche Aufklärung ist gescheitert. Der Nationalsozialismus geschieht nicht von außen. Das ist ja die wesentliche Überlegung. Zu sagen, der Nationalsozialismus geschieht nicht von außen, sondern ist das Ergebnis einer inneren Entwicklung der europäischen Zivilisationsgeschichte in den besten Universitäten der Welt, also den deutschen Universitäten, entwickeln sich Wissenschaftler, die bereitwillig Antisemitismus lehren, die bereitwillig Rasseforschung machen, ja, also Kopfform vermessen oder die Nasenkrümmung oder die Haarform, also zum Gegenstand von ernstzunehmender wissenschaftlicher Arbeit zu betrachten. Und aus der Sicht von Horkheimer und Adorno ist das ein Hinweis auf ein grundlegendes Scheitern der Aufklärung auf der Spitze wissenschaftlicher Entwicklung. Aber für sie gehört dazu auch ein Scheitern des Marxismus. Und das muss man so verstehen. Die Theorie von Marx ist ja aus dem Blickwinkel von Horkheimer und Adorno die Fortentwicklung der Aufklärung. Also auf der Höhe von Kant, von Hegel, entwickelt Marx seine Theorie der bürgerlichen Gesellschaft und entwickelt daraus die Vorstellung, auch gestützt auf die historische Philosophie, es geht um die Verwirklichung der Vernunft. Das ist ja das bürgerliche Versprechen seit der Französischen Revolution. Vernunft soll objektiv werden, soll verwirklicht werden. Wir richten die Verhältnisse nach vernünftigen Maßstäben ein. Und Vernunft heißt ja, alle Lebewesen, wir alle können teilhaben durch unsere Erkenntnis an diesem Prozess. Aber genau das ist ja nicht passiert. Der Rassismus besagt, nein, viele Menschen gehören nicht dazu, sind minderwertig, rassig ausgeschlossen und so weiter. Aber auch der Stalinismus, ja, also sozusagen die Fortentwicklung des Marxismus in der Form von Marxismus-Leninismus führt letztlich zu Verfolgung, zu Ausschluss, zu Lagern, zu Gefängnissen. Also auch da eine autoritäre Entwicklung, ein Scheitern der Aufklärung. Und so, dass Sie sich fragen, was eigentlich ist in unserem historischen Denken, in der Geschichte unseres Denkens, in der Geschichte der Aufklärung falsch gelaufen, so dass wir nicht in der Lage sind, diese autoritäre Entwicklung vorherzusehen oder zu vermeiden. Und die, wenn man so will, schnelle Antwort darauf ist, dass sie sagen, na ja, die Aufklärung ist zu sehr auf Rechenhaftigkeit, auf Identitätsdenken als angelegt, ja, also zu sehr auf Formalität, also Dinge abstrakt miteinander zu vergleichen, gleichzusetzen und damit genau genommen Natur vergessen wird, also die Unterschiedlichkeit, die Diversität, das Anderssein. Und das berührt ja eben das Verhältnis zur Natur auch mit Blick auf uns, weil wir selbst ja Natur sind. Das heißt, was wir machen ist, wir versuchen uns anzugleichen, gleichzumachen. Also sie nehmen damit auch durchaus, wenn man so will, konservative Kritiken am Liberalismus auf, weil sie sagen, es ist eben verhängnisvoll, dass Menschen so gleich gemacht werden, dass Anderssein nicht anerkannt wird, ja, sondern alle nach bestimmten Maßstäben sozusagen arithmetisch vermessen werden.
Anfang der 1950er Jahre kehrte dieses Institut für Sozialforschung dann aus dem Exil zurück und schlug in Frankfurt erneut Wurzeln. Das Institut wurde wichtig für die neu gegründete Bundesrepublik Deutschland. Auf eben diese Schriften der kritischen Theorien beriefen sich viele VertreterInnen, beispielsweise der Studierendenproteste. Linke Akademiker wie Adorno, Horkheimer, aber auch Marcuse wurden zu den geistigen Vätern der 1968er Bewegung. Wurde in der 1968er Bewegung diese linke Theorie dann in Praxis umgesetzt?
Also, vielleicht muss man sich das nochmal so klar machen. Das war die Ersteinrichtung im deutschsprachigen Raum für das Studium der Soziologie. Und das hat dazu geführt, dass sehr, sehr viele Studierende in dieses Fach eingeströmt sind. Soziologie, ein neues Studienfach, was sehr modern war. Viele Studierende wollten das studieren. Das war auch so ein aufstiegsorientiertes Fach für viele Arbeiterinnenkinder, die dieses Fach dann studiert haben. Und dadurch hat es diese große Zustimmung gefunden bis hin zu dem lange Zeit sozialdemokratischen Studierendenverband SDS, Sozialistischer Studentenbund Deutschlands, ja, also SDS. Und das wurde sozusagen zu einer Verbindung, weil der SDS war dann eine der Trägergruppen auch von 68. Dadurch hat auch der SDS viele Lehrinhalte der älteren kritischen Theorie, also Horkheimer, Adorno, dann auch eines Jüngeren wie Jürgen Habermas, dann in die Protestbewegung hineingetragen. Also weil die Protestbewegung war ja sehr breit. Es waren ja ganz unterschiedliche Strömungen. Und eine Strömung darin, aber die war natürlich wortmächtig, weil sie eben sehr klug ausgebildet waren eben die, die eben Soziologie studiert hatten, ja, Philosophie. Das hat sozusagen die Nähe von Frankfurter Schule und studentischer Protestbewegung dann ausgemacht. Ich hoffe, dass es so ein bisschen deutlich wird, dass es eigentlich eine Art Verbindung ist. Und man kann nicht sagen, dass die Protestbewegung die Praxis der kritischen Theorie oder der Frankfurter Schule ist. So wurde das immer wieder dargestellt in den Medien, ja, aber so war das nicht. Es gab sozusagen eine eigene bürgerrechtliche, sozialistische, demokratische Bewegung, eine Jugendbewegung. Und viele davon haben praktisch die kritische Theorie aufgenommen, weil es für sie eine wichtige Theorie war, sich verständlich zu machen, um die historische Situation zu begreifen.
Wir haben jetzt in der letzten halben Stunde über die Geschichte der Frankfurter Schule geredet und dabei viele große Namen gehört, eben Pollock, Lukács, Adorno, Horkheimer, Marcuse und so weiter. Was dabei auffällt, das sind alles Männer.
Ja.
Wo waren die Frauen in der damaligen kritischen Theorie? Waren die überhaupt vertreten? Hatten die ihren Platz?
Nein, Sie sprechen schon einen wunden Punkt an. Eigentlich ist es wirklich eine sehr männlich dominierte Situation. Es gab die Frauen als Ehefrauen, ja, und die waren auch in manche Diskussionen einbezogen, aber die waren nicht so ganz aktiv. Gretel Adorno zum Beispiel war Chemikerin, also die Ehefrau von Adorno. Und dann hat sie eigentlich an vielen Diskussionen teilgenommen, aber genau genommen war sie eher sowas wie eine Agentin, eine Managerin von Adorno. Die Dialektik der Aufklärung ist ja im wechselseitigen Diktat erfolgt von Horkheimer und Adorno, und Gretel hat dann alles notiert, ja, und dann transkribiert. Also das heißt, die Frauen waren eigentlich wirklich, muss man sagen, in so einer Art Zuarbeitsfunktion. So war es auch bei Marcuse oder Franz Neumann. Dann gab es auch wiederum jüngere Frauen wie Helge Prost, die dann eben tatsächlich auch eigene Karrieren gemacht haben, und dann eben Studentinnen. Also das muss man ja auch sagen. Es gab ja dann eine Reihe von Studentinnen. Elisabeth Lenk war eine Studentin, die Adorno sehr geschätzt hat, oder dann Regine Becker-Schmidt in der Soziologie. Also es wurden dann Studentinnen gefördert, aber die Frauen selbst, auch die, die schon bei diesem ersten Treffen dabei waren in Thüringen, die spielten dann für die eigentliche Theorieentwicklung keine so große Rolle. Ja? Also manche haben auch selber ein bisschen publiziert, aber gar nicht im Zusammenhang der kritischen Theorie.
Genau. Wir haben jetzt schon viele Themen durchgesprochen in den letzten Minuten, angefangen von eben dieser marxistischen Arbeitswoche vor 100 Jahren, dann die Geschichte des Institutes während des Nationalsozialismus, danach die Studierendenbewegung. Die kritische Theorie war auch immer eine Reaktion auf verschiedene Krisen, beispielsweise der Schock über den Nationalsozialismus, der Schock über diesen Autoritarismus, der sich breit macht, eben sowohl in der totalitären wie auch in der kapitalistischen Gesellschaft. Wir leben momentan auch in einer Zeit, die enorm krisengeprägt ist. Einerseits Krieg in Europa, andererseits ökologische Krisen. Ich muss das gar nicht alles aufzählen, es ist uns ja allen auch bewusst. Wie kann jetzt die kritische Theorie uns helfen, diesen Krisenmoment zu verstehen, Herr Demirovic?
Ja, also ein wichtiger Aspekt ist natürlich überhaupt, die Dramatik der Situation verständlich zu machen. Also dass es eine tiefe Krise der Zivilisation ist, das war ja sozusagen eine der wichtigen Erfahrungen oder Einsichten der kritischen Theorie, das Scheitern der Verwirklichung von Vernunft, also in den autoritären Praktiken eines Genozids, ja, also die Shoah, der Holocaust, dass das aber nicht wirklich bewältigt wurde in der Form eines Umbaus unserer Gesellschaft, ja, sondern das genau genommen eigentlich weiterging und man dachte, ein bisschen Aufklärung sozusagen mental würde das schon bewältigen, und dass wir sagen müssen, dass wir eigentlich unsere Gesellschaft so weitergemacht hat, ja, im Verhältnis zur Natur. Also Horkheimer sagt, was wir machen ist, wir haben eine riesige Aktiengesellschaft zur Ausplünderung der Natur geschaffen. Genau so ist es, ja. Wir zerstören das in den alltäglichsten Formen mit noch mehr Autos, mit noch größeren Autos, mit noch mehr Straßen, mit der Vernichtung von vielen Spezies. Und das führt eben dazu, dass wir in eine enorme Krisendynamik reinkommen und viele Menschen das natürlich gar nicht hören mögen. Aber auch wenn man es dramatisiert, Sie kennen ja vielleicht auch diesen Hollywood-Film Don't Look Up, ja, also es wird gewarnt von den Medien, vom Fernsehen und trotzdem machen alle so weiter wie bisher. Und das heißt, die kritische Theorie versucht darauf, sich einen Reim zu machen. Warum leugnen Menschen die Wirklichkeit? Warum packen sie den Stier nicht bei den Hörnern und sagen, ja, wir müssen diese Verhältnisse tatsächlich so umbauen, gemeinsam, bevor uns diese katastrophischen Dynamiken ereilen? Wir müssen uns damit konfrontieren, dass wir so nicht weitermachen können. Es wird so getan, als könnte man warten, bis wieder genügend Schnee auf den Skipisten ist, ja, aber so ist das nicht, ja. Dann gibt es diese Unfälle der Leute, die von den Skipisten abkommen, weil es eben die so schmal sind, dass, weil es nicht genügend Schnee gibt. Und an solchen Kleinigkeiten, das ist ja der Clou der kritischen Theorie, an ganz winzigen Kleinigkeiten, also wie Adorno immer sagt, der Abhub des Alltagslebens, den kleinen Kleinigkeiten, die gesellschaftlich große Tendenz zu erkennen. Das ist, glaube ich, eine der wichtigen Dinge, zu helfen. Wie müssen wir uns auch im Alltag ändern?
Wir haben Alex Demirovic gehört. Er ist Gesellschaftswissenschaftler und einer der bekanntesten Vertreter der zeitgenössischen kritischen Theorie.
Radl Info. Zeitsprung.